Herzlich willkommen beim Leseohr, der Literatursendung auf Radio Lora, bei einer weiteren Ausgabe jeden Freitag, vierte Freitag im Monat. Die Haarschublade. Am liebsten würde Großmutter das Kind in ein Heim abgeben. Das Kind, das nichts sieht, nichts hört, das Kind, das den ganzen Tag vor sich her vegetiert, wo man muss umtragen, obwohl es 5 ist. Das Kind, das von einem 14-jährigen Mädchen auf die Welt gebracht worden ist. Das Buch «Die Haarschublade» von Emmanuel Pagano führt uns ins Kleinbürgertum im Süden von Frankreich. Unsere Ich-Erzählerin wächst im Haus von der Gendarmerie auf. Die Strenge und Ordnung von den Gesetzeshüter scheint sich da in alle Winkel von dem Haus eingenistet zu haben. Raum zum Spielen bleibt nicht viel. Daheim gibt es 2 Telefone, eins zum Beispiel mit dem Onkel zu telefonieren und das andere für den Vater, wenn er wieder einmal einem Verbrecher auf die Spur muss. Im Sommer, wo die Haare von der Tochter gegen ihren Willen geschnitten werden und wo man mit dem ersten Freund am Strand den Tag verbringt, da merkt sie, dass etwas in ihrem Bauch wächst und sie schwört sich, dass niemand davon erfahren soll. Sie bindet sich ein Tuch um den Bauch und schafft ihre Schwangerschaft zu verheimlichen. Sie wohnt halb bei den Eltern, halb bei ihrem langhaarigen, tätowierten Freund. Kurz vor den Wehen merkt er, dass sie schwanger ist. Unfähig mit der Situation umzugehen, schafft er es knapp, sie ins Spital zu bringen. Das Hirn vom Baby hat zu wenig Sauerstoff bekommen. Und es ist knapp am Tod vorbei, durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Am Anfang freut man sich noch halbwegs, dass der kleine Pierre auf der Welt ist. Großmutter ist stolz auf den ersten Zahn und zeigt das Baby in der Gendarmerie um. Doch bald wird klar, dass der kleine Pierre ein kurzes Leben vor sich hat. Er hört und sieht nichts und man weiß nicht so recht, ob er schlaft oder wach ist oder überhaupt noch lebt. In den ersten Jahren nach der Geburt flüchtet die Tochter von der Heime. Man meint, dass sie die Ausbildung zur Coiffeuse macht. Stattdessen hängt sie mit ein paar asozialen Jungs um. Das gemeinsame Besäufnis endet in einer Vergewaltigung und die Tochter wird zum zweiten Mal schwanger, mit 17. Sie lebt jetzt mit ihren 2 Kindern in einer engen Wohnung. Großmutter hilft zwar, drängt sie aber immer dazu, ihr behindertes Kind in ein Heim abzuschieben. Der Lebensunterhalt muss sie sich als Hilfskraft beim Coiffeur verdienen. Zeit für sich selber bleibt wenig. Die Schriftstellerin erzählt uns eine Geschichte von einer emotionalen, unterkühlten Kindheit, von einer verlorenen Jugend. Das Buch macht betroffen und man sucht vergeblich den Helm oder ein paar Knieschoner für das Mädchen zu finden, das einfach nur mal leben will. Nach einem kurzen Stück Musik steigen wir ein in die Diskussionsrunde bei uns im Leseohr. Wir besprechen heute in einer Dreierrunde das Buch «Die Haarschublade» von Emmanuel Pagano. Mit mir im Studio sind Eva Schlesinger und Simon Fehlmann. Jetzt möchte ich gerade, wie am Anfang üblich, in die Runde die Frage werfen, wie ist es euch gegangen? Simon?
Ja, das ist sehr schön zusammengefasst und auch die Lebensumstände von der Protagonistin, sie scheint sehr trostlos, Gegenwart, die Zukunft, ohne Hoffnung. Und trotzdem strömt das Buch ohne wohlige Wärme aus und Hoffnung. Und warum es so ist, da werden wir auch noch darauf zu reden kommen. Kurz und bündig, intensiv, sinnlich, eine ganz schöne Erzählung.
Mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe auch gefunden, das Buch, das macht betroffen. Das ergreift einem emotional. Die Geschichte von einer schwangeren Teenagerin oder von einer jugendlichen Mutter ist etwas, wo ich mir natürlich mich nicht mehr reinversetzen kann, aber wo ich mir ziemlich schwer vorstelle. Und ich finde, die Frau mit ihren 18, 19 Jahren, so wie sie beschrieben wird in diesem Buch, die strahlt so eine irgendwo so eine Weisheit aus, obwohl sie ja natürlich total verloren ist. Also ich habe das Buch sehr, sehr zwiespältig gefunden. Einerseits durch die schrecklichen Umstände, wo sie drin aufwacht, aber andererseits eben auch durch die du hast als wohlige Wärme bezeichnet und die kommt gut über.
Mhm. Ich möchte jetzt vielleicht ein paar Punkte von dem Buch genauer eingehen. Ich habe schon erwähnt, es ist ein Buch, wo einem nicht kalt lässt. Also das ist definitiv nicht. Es nimmt einen rein. Manchmal möchte man es am liebsten ein bisschen weglegen, eigentlich ein bisschen davon weglaufen. Und das ist auch ein Thema von dem Buch, vielleicht das wegschauen. Ich möchte so ein bisschen die Stimmung zuerst mal von dem Dorf überhaupt ein bisschen analysieren oder ein bisschen. Das ist ein Dorf in Südfrankreich. Wie stellt ihr euch das vor? Simon, das
ja, als Tourist würde ich es auch sehr schön und idyllisch finden und würde gerne dort in einem Bistro ein Gläschen Rotwein trinken und würde sagen, oh, da möchte ich so gerne leben. Aber die Wirklichkeit ist dann vermutlich eine andere und jetzt für sie, für die Tochter oder für die Protagonistin, die sehr in einem lieblosen Umfeld aufwachst, ist es total beengend. Und ist sie natürlich mit der frühen Schwangerschaft ungefragt, wie du gesagt hast, ungefragt schwanger worden, oder? Natürlich völlig am Rand und ausgeschlossen und sehr engmaschig und miefig, ja.
Also mir kommt die ganze das Dorf kommt mir sehr bekannt vor eigentlich. Also es hängt damit zusammen, dass ich so kleine Dörfli in Südfrankreich, wo man die Liebchen liest, gut kenne. Und es ist so, habe ich auch schon beobachtet, dass es dort doch noch ab und zu mal sehr, sehr junge Mutter gibt. Und das mit dem ausgeschlossen sein, das denke ich, ist gar nicht so. Also das sind eigentlich wird das Baby, das behinderte Kind relativ gut von der Mutter aufgenommen. Also, dass man dort in einer Enge aufeinander lebt und sich zwar vermeintlich in- und auswendig kennt und trotzdem nicht kann und wegen dem nicht kann entfliehen, das ist etwas ganz typisch Dörfliches und gerade in diesen sehr schönen malerischen Ferienörtchen, wo man eben auch im Winter dann ist, wenn es dann nicht so malerisch und vor allem ziemlich kalt ist, hat es etwas extrem Beengendes und Bedrückendes.
Und unsere Protagonistin, die wacht ja auf wie in der Gendarmerie, also ihr Vater ist ein Polizist oder ein Gendarme, wie man das in Frankreich sagt, was ist das für ein Gebäude, also können wir das ein bisschen genauer beschreiben?
Also, ich würde mir das schwer vorstellen. Mir ist dort, zum Beispiel, also das habe ich von Italien gehört, oder? Schon, dass die Polizisten in einem zusammenwohnen, in einer abgeschlossenen Welt, ein bisschen, also mit Wohnungen, mir geht nicht so raus. Und dort habe ich es vor allem gehört im Zusammenhang mit der Mafia, oder auch von diesen Mafia-Filmen, die so dort einigeln und das ihnen so einen Schutz bietet, oder? Aber dass es in Frankreich so gibt, also anscheinend Häuser, die mit der Mauer umgeben sind, wo die Polizei drinnen ist, die ganze Infrastruktur und die ganze ist so eine kleine Lebensgemeinschaft, die zusammen Fest feiern und trinken und auch anscheinend einen Pornofilm schauen, immer am Silvester. Ja,
also die einzigen Bilder von Gendarmerie, die ich habe, sind aus Louis de Funès-Film. Und dort ist es ja damals nicht gerade mehrere Familien. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, dass das wie so ein Wohnblock ist, wo es verschiedene Wohnungen drin hat. Und das sind alles Gendarmen mit ihren Frauen und Kindern, die da zusammenleben. Und sie müssen sich ja die ganze Hausarbeit und teilen. Also sie müssen den Putzdienst mit untereinander aufteilen. Also da, und das heißt auch, wie man Kinder dürfen nicht spielen, wenn die Gendarmerie offen ist, also wenn da die Delinquenten ein- und ausgehen oder Anzeige gemacht werden, etc. Also die Kinder müssen eigentlich so ein bisschen ein Schattenleben führen in dem Gebäudekomplex.
Eben, also die Kinder sind dann wie ein Teil von einer Behörde, wo man sich Strukturen und Hierarchien muss unterordnen und am Schluss eigentlich von der Hierarchie stehen und es sind überall klare Regeln und sehr klares Korsett, wie man dort aufwachst, stelle ich mir jetzt so vor. Vom Vater kommt man eigentlich relativ nicht so viel mit, außer dass er halt Polizist ist. Es gibt zwar eine schöne Begebenheit, wie sie sich mit diesen Telefonen, das haben wir sehr eindrücklich gedacht, wo sie eben die zwei Telefone haben und er nimmt dann halt das Telefon ab, man muss irgendwelche Fälle klären oder da wird angerufen, weil irgendwo jemand vertrunken ist oder was auch immer. Und sie versucht sich dann immer so den zweiten Teil vom Gespräch vorzustellen. Und das hat mich noch so eine schöne Geschichte. Aber die Mutter ist das eine strenge Mutter?
Ja, mich doch die Mutter ist auch total überfordert mit der Erziehung von ihrer Tochter. Die hat überhaupt keinen Bezug zu dem Kind, hat keine Ahnung, was das Kind bewegt und wie sich das Kind fühlt und was in dem Kind vorgeht. Und das, denke ich, ist nicht nur ein Teil von der Pubertät, wo man sich da sehr entfremdet voneinander. Aber mich doch die Mutter, die hat auch von den später Erwachsenen oder sehr frühen Erwachsenen Tochter ganz einen komischen Bezug, die haben sie irgendwie überhaupt nicht. Die leben in zwei komplett verschiedenen Welten. Und trotzdem muss dann die Mutter als Grossmutter die Fürsorge von ihrem Enkelkind übernehmen und macht das dann auch, reißt sich sogar darum. Vielleicht um alles wieder gut machen oder alles besser machen, was sie als Mutter mit ihrer Tochter nicht gemacht hat.
Ich will ja nur mit ein paar Pinselstrichen, weil ich skizziere, dass man nicht viel über die. Vom Vater weiß man auch, dass er ab und zu, wenn sie irgendwie wieder verdreckt und er nach dem Sofa ist gekommen, dass mit einem Klapf wieder zurechtgerückt hat, oder? Aber so von dem, was man weiß, sind die, ist, wie du gesagt hast, wie du es gut beschrieben hast, oder? Dass die einfach wirklich, also völlig das Verständnis für das Kind und vielleicht mit einem angepassten, erfolgreichen Kind, der noch so gut schlagen würde kommen, aber das ist jetzt wirklich etwas, was ihre ganze Vorstellung sprengt. Und
ich glaube, sie können vor allem nicht schlagen damit, dass die Tochter sich nicht an die Regeln hält, an die Spielregeln in dieser Gendarmerie. Also die Tochter erlaubt sich, dort auszubrechen. Und sowohl Vater wie Mutter leben so wie alle in diesem Gebäude, wie alle anderen Gendarmen leben, wie es erwartet wird, wie man sie hat. Und die Tochter, die frecht sich da jetzt auszubrechen. Ich denke, wenn sie gar nicht umgehen.
Ja, ist natürlich auch eine sehr nervige Situation, oder? Mit 14 umzieht und sich ein Dreck schert, was die Eltern sagen, und über alle Regeln hinwegsetzt.
Aber wie du gesagt hast, in dem Buch geht es eigentlich vor allem um sie, steht jetzt im Mittelpunkt einfach mit ihrem ganzen Gefühlsleben. Und ich möchte jetzt mich immer ein bisschen mehr annähern eigentlich an sie, wo eigentlich jetzt in dem Mittelpunkt steht. Ihr werdet das Haar abgeschnitten mit 14 und das sind dann doch ein einschneidendes Erlebnis zu sein, weil sie schneidet sich, lässt sich die Haarsträhnen, lässt sie sich irgendwie mitgeben in einem Säckchen oder wie auch immer und behaltet sie als Fetisch. Was ist das? Also wieso hängen die so an ihren Haarsträhnen?
Ja, das habe ich nicht schlüssig können ergründen. Es ist aber der rote Faden, der sich durch das Buch durchzieht. Die Haare sind ihr wahnsinnig wichtig. Es gibt auch eine Szene, wo sie beschreibt, wie süchtig das sie ist nach diesen Haaren, wie sie das braucht. Dass sie manchmal wildfremde Leute ja an den Haaren schmückt oder die Haare anlangt, wenn sie es nicht merkt. Also, das ist gerade das Gegenteil von mir persönlich. Ich finde Haare ganz schwer. Aber sie klammert sich an die Haare. Also es ist wie ein Strohhalm für sie. Also es gibt ganz viele Szenen, wo beschrieben wird, gerade wenn es schwierig ist für sie oder wenn Entscheidungen anstehen oder wenn sie in Konfliktsituation ist, dann hat sie die Haarsträhne in der Hand und braucht die und muss sie spüren und muss sie führen nehmen und muss sie strählen und muss sie schamponieren und wieder. Also es ist so, ich weiß nicht, andere Leute haben das Stofftier oder sonst irgendein Talisman. Das ist so. Du hast spätisch gesagt, ja.
Es wird auch mal erwähnt, oder? Es ist ja noch spannend, es gibt kein einziges Körperteil, was so viel Bedeutung zugeschrieben wird, wie die Haare, oder? Und also zum Beispiel ein ist halt die Rebellion, oder? Respektive eben in Demütigung und Unterwerfung. Man tut den Leuten den Schädelkahl rasieren oder die Haare abschneiden, oder? Damit auch die Identität. Nein, also, eine Sache ist sicher ist eine Form von Rebellion. Also, ihre beiden Kinder, die haben lange Haare, unzähmte Haare, wilde Haare. Dann eben Fetisch, oder? So etwas Religiöses, etwas, was irgendwie eine magische Bedeutung hat, wo man irgendwie auch eine Sehnsucht hat, etwas, was ein bisschen beschützt, oder? Was von ihm kommt. Und für sie ist es ja auch ein Medium, wie sie mit Leuten in Kontakt treten oder über die Haare in diesem Coiffeursalon, oder haben wir vielleicht auch noch drehen, also für Wärme weiterzugehen, für ein Kontaktmittel, ist wie eine Brücke an die Haare. Und ja, beim Coiffeur, wenn wir, also eben beim Coiffeur ist auch so eine spezielle Situation, oder, wo man sich ja wirklich so ein bisschen Nischen im Alltag, oder, wo man sich so zurücklehnt und dann einen sehr sinnlichen Moment, einen vertrauten Moment, einen intimen Moment, wo eben, was um die, erst einmal die Haarpflege geht, aber natürlich ganz viel, alle Sinnen angesprochen wird und so eine, ganz viel möglich ist auch, dass man sich plötzlich auf der gleichen Augenhöhe ist, dass der, zum Beispiel der gleiche Coiffeur wie der Leuenberger, oder auch dort, oder eben, der hockt man zusammen beim Coiffeur, oder? Bundesrat Leuenberger, und der ist mit dem Coiffeur, der wie eben auf ganz gleicher Augenhöhe, und das stimmt in dem Moment total.
Ja, man muss sich ja bewusst sein, sie ist 14, wo sie das erste Kind bekommt. Also, der Sprung von Mädchen zu Mutter, ich meine, das ist ja wie nichts dazwischen, oder? Also, das ist, für mich hat es auch sehr etwas, also das Haar, oder das, es hat etwas so, fast schon ein bisschen Baby, etwas sehr Infantiles, Kindliches auch gehabt. Und ich finde, das zieht sich auch ein bisschen durch das ganze Buch. Ein bisschen in so ein bisschen verpasste Jugend. Es ist immer noch sehr, sehr ein kindliches Wesen da. Oder eine sehr kindliche Tochter. Sie hat viel verpasst und sehr viel, denke ich, dann nicht können erleben. Oder dann, wenn sie es gesucht haben, hat sie dann einfach irgendwie unkontrolliert, ist dann halt immer ausgeartet. Das ist so ein bisschen, das ist der Punkt, glaube ich. Aber jetzt vielleicht geht es jetzt eigentlich auch darum, dass sie wird ja dann schwanger. Und du hast ja schon gesagt, also die Mutter, die kümmert sich halt relativ herzlich um das Kind. Und Tochter, wieso geht die wieder los, geht die wieder gehen, was lässt sie suchen?
Vielleicht noch schnell, was ja hochdramatisch ist, oder, so kurz angetönt wird, ist, wie das Kind überhaupt behindert wird, oder? Also, sie geht ja an die, tut eben bis in den letzten Minuten das verheimlichen und hat dann erwähnt und geht ins Spital und bricht dort zusammen und das Kind, das braucht den Kaiserschnitt und dann kommt das Telefon an die Eltern und die können sie nicht erreichen und währenddem, dass sie die probieren zu erreichen, hat das Kind einfach zu wenig Sauerstoff und hat wahrscheinlich von dort den Hirnschaden, oder? Also ich meine, das ist ja schon mal denken wir an die Schuldgefühle, die das kreiert, oder die Eltern hat, die Schuldgefühle, die die Tochter hat, die junge Mutter, vielleicht auch die Wut, die sie hat und so.
Ja, also es kommt ja, es ist ja nicht nur der Freund, der völlig überrascht ist über die Wehe, es ist ja eine ganze Schwangerschaft, die offiziell nicht stattfindet. Also da kommt auf einen Klapp, also stell dir das vor, deine Freundin sagt dir, hey, ich habe weh, ich komme jetzt ein Kind über unser Kind. Und du bist 9 Monate, hast du nichts davon gewusst, nichts davon gemerkt. Das gleiche auch für die Eltern, die haben ein 14-jähriges Mädchen, das ab und zu wo schon so ein bisschen frühreif ist, wo viel beim Freund übernachtet und plötzlich ist die schwanger. Also offenbar passiert das ja, wie wir ja wissen, auch in der Schweiz, auch heute noch. Das war ja letzten Winter mal so der Fall gewesen. Das ist einfach, da fehlt die ganze Auseinandersetzung damit. Und darum ist es auch für mich jetzt nicht verwunderlich, dass niemand parat ist auf die Geburt. Weder die Tochter ist parat, noch der Freund schon gar nicht und die Eltern ja auch nicht. Und dass es da dann auf die eine oder andere Art zu einem Unfall kommt bei dieser Geburt, das ist dann halt...
Aber ich habe gefragt, würde es jetzt wirklich in der Schweiz gemacht werden? Oder ist es realistisch, dass ein Kaiserschnitt nicht gemacht wird, obwohl...
Wegen der Einwilligung der Eltern, wie sie minderjährig
sind? Ja, also das... Wenn doch einfach da, wenn doch die das merken, es geht am Toten leben, oder?
Ja. Also es gibt noch eine andere Geschichte, oder am Ende vom Buch, wo ich auch nicht ganz sicher, ob das in der Schweiz so wäre. Also mit dem Vormund vom, also die Grossmutter übernimmt ja den Vormund von dem behinderten Kind und quasi die Tochter kann gar nicht mehr über ihr Kind entscheiden. Mhm. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich, also... So rein rechtslagmässig überhaupt.
Ja, in einem Spital, das würde machen. Gut, wir kennen die Situation eben vor der Bluttransfusion, wo man einfach, wo man es dann nicht kann geben, wenn die, das juristisch, ja,
Gut, aber jetzt, sie flüchtet sie von dem Kind, oder? Sie macht ja Coiffeur-Ausbildung und eigentlich müsste man meinen, das wäre genau das, was zu ihr passt. Also ich meine, das ist doch der Job für sie. Wieso bleibt sie dort nicht dran? Nach der Geburt, wieso flüchtet sie da?
Ja, ich denke, sie flüchtet aus der Grossmutter-Baby-Situation, die sich bei ihr die Heim abspielt. Sie ist nicht überflüssig, das braucht sie nicht. Das braucht jetzt keine Mutter, es hat eine Grossmutter, die sich rund um die Tour um das wahnsinnig hübsche Kind kümmert. Sie ist dort nicht gefragt und sie hat auch null emotionale Bindung am Anfang zu dem Kind. Also das wacht erst viel später. Das gibt ja dann noch eine starke Verbindung zu dem Kind, aber am Anfang ist die überhaupt nicht da. Sie redet auch gegenüber von ihren Kumpels und Kollegen gar nicht von dem Kind. Das existiert für sie fast nicht.
Und sie ist schon vor der Schwangerschaft in rechter Schieflage. Es ist nicht so, dass sie jetzt eine Lehrstelle hätte und da völlig etabliert wäre, sondern ist 14, total unvernünftig, unmäßig, hat irgendwie, weiß aber überhaupt nicht, wer sie ist, und ist auch sehr beeinflussbar. Der tätowierte Typ, der sie da zusammen ist, oder x Jahre älter ist, kann auch nicht Stangen halten, oder? Und dort tut sie sich einfach kopflos, oder? Flüchtet sie halt und trinkt und probiert es irgendwie zu verdrängen. Und, ja.
Eben verdrängt das, hängt mit dubiosen Jungs um, es wird Schnaps getrunken, es werden vielleicht auch Drogen konsumiert. Und dann kommt die die Vergewaltigungsszene, ist die auch reingekommen? Also,
wir sind hart weggestanden. Ich habe wirklich ganz, gerade weil sie nur so wenig angedeutet wird, ist sie für mich ganz schlimm. Ganz schlimm, und schlimm ist vor allem für mich, dass sie mit diesen Leuten, die wohnen da irgendwie Hause im Wald, irgendwie, die machen so einen auf Aussteiger und wir brauchen jetzt niemand mehr und kein Dach über dem Kopf und so. Die sind im Wald mit diesen Jungs, wird da der Reihe nach vergewaltigt von denen, wie viele auch immer das sind. Sie ist total zerschunden am ganzen Körper, weil sie nämlich irgendwie so ein Gebüsch liegt, wo man alles verkratzt, lässt das mit sich geschehen. Und ich am letzten Abend wieder mit diesen Jungs zusammen in diesem Wald. Das ist vielleicht ganz, also da hat sich alles in mir gewehrt und man hätte sie wollen schütteln und beschützen.
Ja, also für mich, also sie kommt eben so unscheinbar daher und wie eigentlich noch vieles in dem Buch ist auch sehr, es ist halt so, oder
sie ist sehr sachlich. Also ich glaube, was dort noch spannend ist, psychologisch von ihr, wie sie das Schreckliche bewältigt und glaube auch irgendwie eine erfolgreiche Strategie. Also ich habe das eigentlich fast nicht mitbekommen, sie ist quasi noch stattgefunden, wo sie beschreibt nachher eigentlich mehr, eben, wie das unangenehm ist mit diesen Dornen und so. Also total zu konzentrieren auf gewisse sinnliche Sachen, wo man auf einen Moment und auf Sachen, die man spürt und gewisse Sachen, die man nachher ausblendet. Also das macht er mit ihren Kindern ja auch, sie völlig im Moment innen lebt, oder? So, und irgendwie sich an Details, einfach so im Hier und Jetzt lebt, oder?
Ja, also überhaupt das Ausblenden von Gewalt, die im Moment an ihr geschieht, das macht sie auch in anderen Situationen. Das ist ja noch irgendeine Zwischenepisode bei so einem doppelt so alten Typ, wo irgendwie da seine eigene Wein, Brot und so weiter, wo sie sagt, das ist ganz brutaler Sex, den sie mit dem hat. Das ist sehr brutal, aber sie hätte das genossen, weil er so schöne Haare hatte. Und sie hätte dann während dem Sex sich in seinen Haaren quasi sich auf die Haare konzentriert und dann ist es für sie schön gewesen. Und das ist auch so eine Beschreibung von, und nachher kommt kein Gram, kein Groll, kein schlechtes Gefühl gegenüber diesen Leuten. In dem Buch kommt nie irgendeine Wut oder eine Enttäuschung oder, also es ist, sie nimmt das so hin, dass das so ist.
Also, aber das zieht sich so ein bisschen durch. Also sie schluckt eigentlich jeden Gram und Groll auf irgendeine Art und Weise die ganze Zeit ab. Und ich glaube, das ist vielleicht schon ein Anhaltspunkt zum Verstehen, wo sie ist jetzt. Also wie sie in die Situation reingekommen ist, ist eigentlich schon einfach das einfach immer einfach alles abschlucken und sich noch kleine Sachen.
Ich habe es aber anders gesehen, oder? Also sie ist natürlich auf der anderen Seite eine totale Rebellin und hat keinerlei Korsett zwängen und es ihr nicht passt, dann geht sie, oder? Also ich verlasse nachher die Kollegen, die brauchen keinen Kontakt mehr, sie widersetzt sich ihrer Mutter, sie tut sich ein Deuter umscheren um die Regeln, die der Gendarmerie herrschen. Also
ja, aber rein.
Also klar, irgendwo kann es nicht aufgehen. Also irgendwo muss man, hat man so sehr so ein gutes Gefühl.
Eben, es wird ja zwar. Es wird ja sehr oft in der Kritik oder auf dem Klappentext Suche nach dem Glück oder nach dem Erfüllt. Dieser Roman von Emmanuel Pagano erzählt von der Bereitschaft zum Glück. Ich habe es nicht ganz verstanden, den Satz, aber wir müssen das irgendwie noch nach einem Stück Musik noch ein bisschen genauer ergründen. Was treibt die Frau?
Also jetzt Musik?
Ja. Wir sind zurück in der Bücherrunde auf Radio Lora, Leseohr. Wir besprechen die Haarschublade von der Emmanuel Pagano. Ein Buch über eine junge Frau, ein Mädchen fast, die mit 14 das erste Kind bekommt, wo behindert ist. Mit 17 das zweite Kind, das alles in einer kleinen Dorf in Südfrankreich, wo alles sehr eingängt, jeder weiß von jedem alles. Und versucht doch jetzt zu ergründen, was hat die junge Frau so weit gebracht und wo geht hin? Das ist so ein bisschen noch umrissen, letzte halbe Stunde Diskussionen. Aber wo kann man so ein bisschen Gründe suchen für das Schicksal? Also, das habe ich mich immer so ein bisschen gefragt. Also, ich kann ja schon mit meiner Zusammenfassung, wünscht sich eigentlich irgendwo immer so einen Airbag für die gute Frau, aber den gibt es irgendwie nicht.
Gut, man kann natürlich sagen, das ist vielleicht auch der Grund, wieso man eigentlich zum Gleichen noch ein Mut kann machen, das Buch, und so etwas Kraftvolles hat. Das hat ja eigentlich, macht eine Entwicklung durch. Also von der ziellosen, selbstzerstörerischen Rebellion, wo sie mal macht, sie nimmt ihr Schicksal eigentlich selber in die Hände, oder? Und zwar ist eigentlich der Moment, dass die Mutter findet, so, jetzt muss ich das schwerst behinderte Kind, das muss in ein Heim, oder? Das ist wirklich ein Holzklotz und das kann weder ich noch du, kann zu dem sorgen. Und dann macht sie eigentlich, dann nimmt sie das Leben in die Hand und sucht sich eine Wohnung und sucht sich einen Job. Und ist denen, versucht denen eine gute Mutter zu sein.
Was sie ja eigentlich relativ gut schafft. Also es ist erstaunlich, wie sie finden so ein kleines, wirklich kleines Wönigli im fünften Stock ohne Lift, mit dem WC auf dem Balkon. Und jedes Mal, wenn sie mit ihrem behinderten Kind aus dieser Wohnung rausgeht, muss sie es 5 Stück abtragen. Dann muss sie nachher nochmal rauf, den Kinderwagen, dann lässt sie unten. Jedenfalls muss sie der Kinderwagen auch noch auf und ab tragen. Und dann hat sie noch das zweite Kind, wo man auch muss an der Hand nehmen, damit es auf und ab läuft. Also es ist ein enormer körperlicher Aufwand, um überhaupt zu dieser Wohnung auszugehen. Das macht sie trotzdem. Das macht sie sehr viel. Sie läuft mit diesen Kindern, sie spaziert auch selber. Sie lebt mit diesen beiden Kindern, geht dann früh ins Bett, putzt, macht ihnen die Nacht, putzt ihnen Zähne und genießt und erzählt ihnen jeden Abend stundenlang noch Geschichten. Also sie ist dort wirklich, es gibt so Szenen, wo beschrieben wird, wie sie zwischen diesen beiden Kinderbettli am Boden sitzt und die Geschichte erzählt, und es kommt dann vor, als wäre es einfach ein Kinderzimmer mit 3 Kindern drin. Wo aber trotzdem sie auf sehr ganz herzige, fürsorgliche Art für die beiden Kinder, wo sie hat, schaut. Auch die Szenen, wo sie die Nacht macht und versucht, dem ja, dem behinderten Kind Essen zu geben, wie sie dann herausfindet mit ihrem jüngsten Sohn, dass man Getränke mit der Wasserpistole kann, füttern, damit überhaupt irgendetwas drin bleibt, das durch das Mühle geht und abgeschluckt wird. Und das sind alles Szenen, wo ich das Gefühl habe, da ist so eine, die suchen, das sind Leute, die miteinander so eine kleine heile Welt, so eine kleine Oase sich erschaffen in dieser Wohnung. Und dort sind sehr, sehr schöne Szenen eigentlich.
Ja, das ist das sehr schön beschrieben. Es wird, gibt in der Geschichte, also in der, zuerst hat sie eigentlich sich dafür entschieden, dass sie das Kind wie ihre Großmutter oder wie ihre Mutter, wie Großmutter, das hat wohl eigentlich in das Heim abgibt. Was bringt sie dazu, das behinderte Kind doch zu behalten?
Ja, das ist bringt mir jetzt auch ein bisschen rätselhaft, aber schon die Mutterliebe, oder, wo etwas Grenzenloses hat und wo selbst einem Mensch, wo einfach fast alles Menschliche genommen ist worden, oder? Das ist brutal in den ersten Minuten, sondern in der keine Luft hat bekommen, alles Menschliche genommen worden, irgendwie findet, nein, das ist jetzt mein Kind und ich schaue jetzt zu dem und, ja, eigentlich etwas, was auch die Welt, gerade das Mensch, sie ja so ein bisschen antreibt, oder?
Mhm. Also, ich denke, ja, Mutterliebe und sie empfindet das Kind als Bereicherung. Trotz allen Umständen, die das macht, trotzdem, dass alles langsamer und umständlicher und beschwerlicher wird. Aber ich denke, dass sie und auch mit dem kleinen Kind, mit dem zweiten Kind zusammen, eigentlich die drei sind in der Familie. Und das Bewusstsein, denke ich, dass das hat sie, dass die Familie um ein Drittel ärmer würde, wenn das behinderte Kind wegkäme, und das will sie nicht. Also der Entscheid will sie nicht fehlen und sie wartet quasi darauf, dass man sie ihr wegnimmt, aber freiwillig gibt sie es nicht.
Und eben, es gibt so zwei Geschichten, also es sind so zwei Nebenstränge, wo sie, glaube ich, so ein bisschen stützen oder wo sie ein bisschen in dem Entscheid beeinflusst, dass sie wirklich zu ihrer Familie steht. Also das eine ist ja mit ihrer intellektuellen Nachbarin, Simon.
Ich weiß nicht genau, welche Geschichte es damit ist. Es ist etwas, dass Manuel Pagano sich selber reinschreibt, ist das Schöne.
Genau.
Ich glaube, reinschreibt in das Buch rein und sie ist eben eine Nachbarin, wo eben immer mit einem Buch dort rum ist. Und jetzt kann ich es gar nicht zusammenstückeln.
Und sie trifft sie ja dann irgendwie per Zufall irgendwo in einem Kaffee und sie, also die Nachbarin an für sich, also die Motivation, das ist so ein bisschen am Rand oder im Nachwort ein bisschen, wieso die Geschichte oder wie die Geschichte entstanden ist, ist eigentlich so ein schlechtes Gewissen von der Schriftstellerin, wo vielleicht mal so eine Nachbarin kann haben, vielleicht mit einem behinderten Kind, und aber immer so ein bisschen weggeschaut haben und nie irgendwie gesagt haben, oh, ich finde das lässig, dass du so ein Kind hast. Oder einfach so mal Fürsprecher.
Und das ist der Grund, warum dass sie das Buch geschrieben hat. Aber eben, also, sie hat ja nichts mit der Hauptfigur zu tun.
Nein, aber im Buch selber macht sie das ja dann fiktiv, oder? Sie tut dem Kind fürsprechen, oder?
Ah.
Und in dem Kaffee. Und das ist so quasi ihre Wiedergutmachung. Quasi wie im realen Leben ist das Buch eine Wiedergutmachung auf irgendeine Art. Und ich glaube, und das fällt da ganz stark an Fürsprecher, und das ist, glaube ich, eine Figur, und die andere Figur ist noch so ein bisschen, oder die andere Geschichte ist noch so ein bisschen mit dem alten Mann in dem Gartenhäuschen. Das ist vielleicht auch noch wie...
Also, die junge Mutter mit ihren beiden Kindern, die macht einen von ihren langen Spaziergängen, wie sie noch nicht heim will, und landet dann in einem von ihren Lieblingsgärten, und sie sitzt schon einen ganzen, ganzen alten Mann auf dem Bänkchen. Und mit dem kommt sie dann ins Gespräch, und gerade weil ihr jüngster Sohn Schnecken gesammelt hat, findet dann der alte Mann, ja, aber also die Schnecken, die müssen wir mit Kräutchen füttern, und die müssen unbedingt in einem Holzkäfig müssen die gehalten werden, sonst schmecken die nicht fein. Und die müssen dann nachher mit ein bisschen Salat müssen dann die essen. Das spielt das Frankreich, das Buch. Und der Garten und Kram, die sind im alten Schopf noch so einen Schneckenkäfig führen, und es ist eine sehr herzliche Szene auch von dem uralten Mann mit dem kleinen Bub, also der tut dann vor allem mit dem Tituan, mit dem nicht behinderten Kind, mit dem Jüngeren, Und die haben dann da die Verbundenheit mit diesen Schnecken und dem Käfig. Und zwei Tage später erfahrt die junge Mutter im Bus durch eine andere alte Frau, dass jetzt eben der Mann sich das Leben genommen hat, weil er Angst hatte, der hat Gott irgendwie vergessen. Er ist immer noch da und er will doch schon lange sterben. Und wenn er jetzt da quasi nicht nachhilft, dann müssen wir noch ewig da bleiben.
In dem vereinsamten Dorf, also das ist so ein bisschen, ja, also ich denke, in diesen Dörfern jetzt noch der eine oder andere ältere Bewohner, wo vielleicht ein bisschen einsam ist, kann man sich gut vorstellen.
Also was mir auch noch interessant ist, ja, und das ist glaube ich schon realistisch, oder, dass Eltern mit einem behinderten Kind auch immer halt sehr auf der Suche sind nach Fähigkeiten, nach Identität, nach... Und einerseits geht es sehr realistisch, oder schon am Anfang sieht sie, dass das Kind, dem ist zwar herzig und still, aber sie hat keinen leeren Blick, oder da fehlt irgendwie der Geist dahinter. Und gleich ist sie natürlich einfach auf der Suche und hat dann gewisse Sachen, die sie dann findet, also findet nicht, da dringt jetzt etwas durch zu ihm, oder? Aber wir, ja, also ich weiss auch, dass auch viele Eltern mit behinderten Kindern sehr überschätzen, oder? Weil sie viel halt projizieren, man kann so begreifen. Und mir ist auch so ein Bild neu sinken, weil ich nicht, ob ihr das schon gesehen habt, so im Quartier, ohne eine Frau, die mit einem behinderten Sohn immer wieder in die so eine Bäckeranlage geht. Und also das habe ich auch so aus der Distanz, aber ich glaube, was gefunden habe, ist irgendwie wahnsinnig. Also die sehr schön, wie die der Umgang, oder? So ein starkes behindertes Kind in einem Rollstuhl, also wirklich gar nicht mehr bewegen und so. Und irgendwie so also die, ja, die Bindung und die Beziehung, und wirklich so. Ja, ist
und ich glaube, das Buch versucht auch ein bisschen den Sinn zu schärfen, dass man nicht wegschaut, oder dass man vielleicht irgendwie auch durchaus eine aktive Rolle wird irgendwie wahrnehmen, wenn man irgendwie zum Beispiel an so eine Situation antritt oder so eine Nachbarin hat, oder dass man da irgendwie, ich weiß nicht, mehr sich solidarisiert auf eine gewisse Art und Weise. Also, wenn ich das Buch irgendwo so als Kritik darf anschauen, dann ist es sicher das.
Ja, das ist ja noch Ode als Gute im Mensch, oder? Wo man ja das, von dem Dorf kommt man eigentlich wirklich die Schlechter und die Schattenseiten alles mit über, oder? Und das ist wirklich mehr so ein bisschen einfach so ein bisschen das Gute, aus das, wo vielleicht auch gerade, wenn man Mutter ist, wenn man mit Kind zusammen ist, irgendwie, man recht, gut kann ausleben auch.
Mhm. Ja, also ich finde jetzt, so negativ, wie ihr jetzt das Dorf beschreibt, ist es nicht immer. Es gibt ja ein paar Szenen auch in dem Coiffeursalon, wo es zu Begegnungen kommt mit den verschiedensten Leuten aus dem Dorf, wo natürlich gerne möchten, die wollen sich dann sehr gerne haarwaschen bei der Protagonistin, die das so wunderschön macht. Aber eigentlich schafft sie es mit jedem und jeder noch irgendwie, obwohl sie eigentlich gerne möchten, Skandalgeschichten hören aus dem Leben von dieser jungen Mutter, läuft es dann gerade umgekehrt. Und man erzählt ihr dann und man will zu ihr. Also auch dort entstehen so ganz sanfte Beziehungen oder wenigstens so der körperliche Kontakt, Moment, wo so eine gewisse Verbundenheit da ist.
Mhm. Aber schon, also sie ist vielleicht irgendwo noch so ein herzlicher Mensch oder so ein offener Mensch. Aber man macht es ihr nicht einfach, das kann man jetzt schon so sagen, oder? Oder, ich glaube, das ganze Dorf und auch die Chefin jetzt in dem Coiffeursalon ist glaube ich, auch ein Rechtsbeist und, also, man macht es ihr nicht einfach.
Ja, aber eben, du sagst jetzt, man macht es ihr nicht einfach, aber was ich faszinierend finde an dieser Hauptfigur ist so, dass das Zusammenspiel zwischen Opfer und extrem willensstarke Person, also es ist ja beides. Und einfach für mich nicht nachvollziehbarer Moment ist sie das eine und dann wieder das andere. Ich weiß, das ist nicht umgekehrt. Mhm. Aber das macht sie so faszinierend auch, die Hauptfigur.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt in die Schlussrunde. Schon.
Noch ein Stück Musik?
Nein. Also, eigentlich schon jetzt schon. Eva?
Ja, also es ist man muss jetzt da an dieser Stelle noch sagen, es ist auch ein sehr dünnes Buch. Es hat 140 Seiten. Das ist insofern auch etwas, was man mal an einem Wochenende kann lesen kann, wenn man mal übers Wochenende gutes Laserfutter möchte. Es ist sehr schön natürlich, wenn man per Zufall auf Südfrankreich in die Ferien fährt und gerade noch so Kulissen von einem malerischen Städtchen könnte, um sich haben, während dem, dass man das Buch liest. Aber es ist sicher auch empfehlenswert für, ja, wie soll ich sagen, nicht nur alle Mütter, eigentlich auch alle Väter und auch solche, die es noch nicht sind.
Ja, eine spannende, kurzweilige Reise. Innere Reise, wo mit viel Anregendem würde sich gut für eine Reise eignen. Hey, vielen Leuten würde ich das einfach jetzt so in die Hand drücken und sagen, du nimm mal, lest das mal. Schönes Buch.
Ja, ich finde, es ist ein Buch, es appelliert an mehr Menschlichkeit oder an mehr Wärme und da geht so viel Wärme von einer Person aus, die es eigentlich wirklich nicht einfach hat. Ich glaube, das kann einem doch aufstellen und auf der anderen Seite vielleicht auch sensibilisieren auf Situationen, die andere Leute im Leben haben, wo es vielleicht nicht so gut geht und vielleicht wieder mal ein bisschen mehr auf die anderen schauen und vielleicht kann man das eine oder andere helfen. Ja, mit dem würde ich gerne schließen, die Sendung. Dabei gewesen sind Eva Schlesinger, Simon Fehlmann, mein Name ist Robert Czerny. Wir hören uns wieder in 4 Wochen, am 4. Freitag im November.